Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Galerie, ich begrüße Sie sehr herzlich, auch im Namen von Frau Stiljanow-Kretschmar. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute Vormittag zu uns gekommen sind, zu Ehren des 90. Geburtstags Bernhard Kretschmars zur Eröffnung dieser Ausstellung. Ich habe gestern ein großes Lob bekommen für diese Ausstellung. Und es ist viel gesprochen worden über das Wirken Bernhard Kretschmars. Sie werden das nachher hören. Und ich möchte heute darauf erwidern, auf dieses Lob, dass das auch ein Wirken Bernhard Kretschmars ist. Ich habe meine ersten Sporen, wie man so sagt, in der Zusammenarbeit mit Bernhard Kretschmar, Karl Kreuner und Fritz Winkler in der Ausstellungsarbeit in Dresden verdient. Das war noch Ende der 40er Jahre, als in den Staatstheatern, als in dem Foyer der Staatstheater für damals sehr bedeutende Ausstellungen gemacht wurden, verbunden mit einer schönen Anstrengung von Etage zu Etage mit sämtlichen Bildern. Aber diese Zusammenarbeit und dieser erste Nerv für Hängen und für Korrespondenz von Bildern, das danke ich auch Bernhard Kretschmar. Ich danke sehr für diese schöne Ausstellung, die wir hier zeigen dürfen. Ich danke sehr Herrn Dr. Löffler, der die Laudatio dieser Ausstellung Ihnen nahe bringt und das Wirken und den Geist Bernhard Kretschmars. Ich danke Herrn Friedrich Wilhelm Junge, der uns mit seiner Rezitation diese Ausstellung bereichert. Ich danke den musikalischen Mitwirkenden, Cordula Breuer, Flöte, Claudia Konopka, Violoncello und Herrn Peter Stiljanow am Cembalo. Ich bitte Herrn Dr. Löffler.
Liebe Frau Kretschmar, meine Damen und Herren, die Galerie Kühl und Frau Kretschmar-Stiljanow haben mir die Ehre zugedacht, an diesem Tage und zu dieser Ausstellung, deren Vernissage wir gestern Abend erlebten, die Laudatio zu halten. Die besondere Veranlassung zu dieser Ehrung ist, wie Sie hörten, der 90. Geburtstag Bernhard Kretschmars, dessen wir im Dezember des vergangenen Jahres gedenken konnten. Darf ich Ihnen zuerst einmal sagen, warum mir die Ehre zugedacht wurde, zu Ihnen zu sprechen. Meine persönlichen Beziehungen zu Bernhard Kretschmar gehen auf das Jahr 1927 zurück, als ich von meinen Studien nach München, nach Dresden, und zwar an die städtischen Kunstsammlungen zurückkehrte. Diese Beziehungen endeten erst mit seinem Hinscheiden im Dezember 1972. Ich war, darf wohl diese Beziehung über so viele Jahrzehnte, die völlig ungetrübt verliefen, was bei Bernhard Kretschmar durchaus nicht immer der Fall war, als freundschaftlich bezeichnen. So habe ich nicht nur das Werk wachsen gesehen und in seinem Atelier viel gelernt, sondern wir haben auch in guten wie in bösen Tagen gemeinsam für manches Anliegen auf den Gebieten der bildenden Kunst in Dresden im Besonderen, aber auch darüber hinaus versucht, uns einzusetzen. Dabei war der Ruhm für die einzigartige Stadt uns jederzeit Leitbild. So vertraten wir gemeinsam die Ansicht, dass Dresden eine ganz besondere, einzigartige Rolle im Kunstschaffen der Gegenwart zufalle. Aber damals, 1927, kannte ich das Werk Kretschmars schon seit vielen Jahren, nicht nur aus der dominierenden internationalen Kunstausstellung Dresden von 1926, in der die am Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre geborene Dresdner Künstlergeneration den Lokalrahmen sprengte und Es war eine kämpferische Generation, meine Damen und Herren, mit einigem Getöse auch nach außen sichtbar in die Geschichte der Kunst einzog. Sondern ich kannte darüber hinaus seine lokalen Ausstellungen im Sächsischen Kunstverein sowie die in der Dresdner Kunstgenossenschaft. Ich kannte es nicht zuletzt aus den Veröffentlichungen von Julius Meyer-Gräfe und Paul Westheim, den damals ersten Vertretern der modernen deutschen Kunstkritik, die sich für das junge Talent Bernhard Kretschmer einsetzten. Meine Damen und Herren, ich habe vorgegriffen und möchte gleich sagen, dass ich Ihnen nicht nur über das künstlerische Schaffen, sondern auch zur Person Bernhard Kretschmers berichten möchte. Es mag Künstler geben, deren private Existenz in dem Werke völlig zurücksteht. Das ist bei Bernhard Kretschmer nicht der Fall. Er ist über seine künstlerische Schaffen hinaus immer nach Öffentlichkeit gestrebt. Er war den Zeitgenossen gegenüber stets engagiert und hat sich als Präzeptor gefühlt. Er war ein leidenschaftlicher Erzieher und Mahner, vor allem in den späten Jahren hat er immer wieder wirken wollen, worunter er aber nicht seine künstlerische Tätigkeit verstand, sondern seine erzieherische im weitesten Sinne. So war er mit seinen gesellschaftlichen Anliegen, vor allem in den letzten Jahrzehnten, eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens geworden. Bernhard Kretschmer wurde in der sächsischen Mittelstadt Döbeln am 29. Dezember 1889 als vierter Sohn des Schneiders Max Kretschmer und seiner Frau Hulda geboren. Der Vater war ein kleiner Schneider, dessen Verhältnisse sich immer mehr verschlechterten, sodass die wirtschaftliche Lage ziemlich kümmerlich war. Die Mutter Hulda scheint in die Familie das künstlerische Element eingebracht zu haben. Sie war im Döbelner Stadttheater wohl als Gardrobiere tätig, wo sie Bernhard immer besuchte und ihr bei der Arbeit auch half. Das ist wohl der Anfang von Bernhards künstlerischen Beziehung überhaupt zum künstlerischen Leben gewesen. Man scheint sich mit dem Knaben Bernhard nicht allzu sehr um sich gekümmert zu haben, denn seinen Erzählungen nach besaß er nicht nur einen unbändigen Freiheitswillen, sondern man ließ ihm auch diesen gewähren. Seine außergewöhnliche Intelligenz gelang es dabei nicht nur, sich manche Vorteile zu verschaffen, sondern er verdiente sich auch mit Zeitungstragen und so weiter sein eigenes Taschengeld. In der Schule fand er durch seine Zeichenlehrerförderung, von ihm erhielt er auch die ersten Kunstbücher geschenkt. Nach Abschluss seiner Volksschuljahre steckte man ihn in eine Malerlehre. Was er dort als Enttäuschung erlebte, schilderte er schon als alter Mann in der Begegnung mit Peter Cornelius. Sie kennen die Geschichte, weil sie vor wenigen Wochen erst die Union veröffentlicht hat. Sie eröffnet einen Einblick in seinen menschlichen Habitus, der sich in seinem späteren Leben nicht mehr so klar offenbarte, wenn er auch immer latent geblieben ist. Am Ende hat sich die Ausbildung als Dekorationsmaler doch positiv ausgewirkt. Nicht nur, dass Kretschmer während seiner Studienzeit regelmäßig seinen Unterhalt damit verdiente, sondern er hat dort auch eine handwerkliche Qualität gewonnen, die wir später in seinem künstlerischen Schaffen bewundern konnten. Als er 1909 sich zum Besuch auf der Kunstgewerbeschule in Dresden meldete, hatte er bereits wiederholt mit seinem ehemaligen Zeichenlehrer Schieferdecker Ausstellungen besucht. So hatte er die berühmte Kunstgewerbeausstellung von 1906 gesehen und war auch in der Galerie Arnold bei Gutbier gewesen. Auf der Treppe der Kunstgewerbeschule lief er Donadini in die Hände, der ihn gleich mit in sein Atelier nahm. Es ging nicht gut zwischen Donadini und Kretschmer. Die Temperamente waren zu verschieden, doch gewann er einen Freund dort auf Lebenszeit, Edmund Kessling. 1911 lösten sich die unerfreulichen Beziehungen. Wenn ich recht unterrichtet bin, hat ihn Donadini einfach rausgeschmissen. und Kretschmer wechselte zur Kunstakademie auf der Brühlschen Terrasse über. Zunächst in die Unterklasse von Robert Sterl. Sie sehen diesen Einfluss Sterls vor allem in den frühen Porträts, den Ölskizzen seiner Reise nach Spanien von 1913 und den frühen Zeichnungen. Das wesentliche Ereignis seiner künstlerischen Ausbildung begann aber erst, als er im Herbst 1914 als Meisterschüler bei Karl Banzer Aufnahme fand. Karl Banzer hat ihn auch seiner eigenen Aussage nach künstlerisch geformt und die Verantwortung gelehrt, der Solidität des Handwerks verbunden mit einem künstlerischen Ethos, bitte mit einem künstlerischen Ethos, Voraussetzung für jede schöpferische Kraft, Arbeit sein. Diese Forderung hat Kretschmer sein Leben lang nicht nur an die eigene Arbeit gestellt, sondern hat sie auch als Maßstab für seine Kollegen angelegt. 1917 wurde er als Sanitätssoldat eingezogen. Es kam zu grotesken Szenen, dass die Freiheit über alles Liebenden und es gelang ihm auch, entlassen zu werden. Er kehrte nach Dresden zurück und besuchte noch einmal die Akademie, wiederum bei Robert Sterl, da Karl Banzer Dresden inzwischen verlassen hatte. 1920 ließ er sich dann in Dresden als freier Künstler nieder. Nach kurzer Zeit zog er auf die Friebelstraße in die Wohnung, die er bis zu seinem Ende beinhaltete. Sie war Mittelpunkt seines persönlichen Lebens und des künstlerischen Schaffens. Jahrzehnte fand er in ihr hier und in ihrer näheren Umgebung die meisten seiner Sujets. 1916 war in Kretschmers Leben ein entscheidendes Ereignis eingetreten. Er hatte Susanne Uhmann getroffen und geheiratet, die bis zu ihrem frühen Tode 1941 als ordnendes Prinzip auf sein persönliches Leben wie auf sein Schaffen, künstlerisches Schaffen einwirkte. Der Einfluss kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Zeigt noch die Winterlandschaft von 1916, die heute in den staatlichen Kunstsammlungen Neue Meister mit ihrem lockeren impressionistischen Stil aller prima Malerei mit heller Palette hängt, den Höhepunkt der Freilichtmalerei, wie er sie bei Sterl und Banzer erlebt hatte, so kam es in den folgenden Jahren zu einem Einbruch des Expressionismus. Das Hauptwerk aus diesem ersten Jahr sehen Sie in dem Gemälde der Flucht nach Ägypten. Die folgenden Jahre gehörten ebenso wie auch diese expressionistische Gestaltungsweise. Doch sie ist in Kretschmers Schaffen Episode geblieben. Die wichtigsten Arbeiten scheinen aber nicht in Dresden entstanden zu sein, sondern in Marburg, wo Kretschmer die besondere Förderung von Richard Hamann erfuhr. Leider wird der Aufenthalt in Marburg nur durch einige Werke erhellt, da Kretschmer die expressionistischen Gestaltungen schon wenige Zeit später nicht mehr als seinem künstlerischen Habitus entsprechend ansah. Er ließ selbst im Thieme Becker Künstlerlexikon vermelden, dass er sein Frühwerk vernichtet habe. Inzwischen sind eine Reihe dieser Werke aus diesen Jahren aus dem Nachlass wieder aufgetaucht. Wahrscheinlich hat die brave Susanne sie gerettet. Damals schrieb er auch einen Brief an seine Freunde des Inhalts, dass er keine Freunde mehr habe, sondern nur noch Feinde. Er betrachtete das als einen Akt der Freiheit von jeder unnötigen Verpflichtung, die sich hemmend auf sein Werk hätte ausüben können. Ja? So verbanden Kretschmer auch keine Beziehung zur Gruppe der Dresdner Sezession 1919, obwohl die alten Freunde Konrad Felix Müller und August Böckstiegel ihr wenigstens im ersten Jahr des Bestehens angehören. Die expressionistische Formgebung entsprach einfach nicht Bernhard Kretschmers Weltsicht, die nach Klarheit des Ausdrucks strebte. Der Blick auf sein grafisches Schaffen macht diese Entwicklung in den folgenden Jahren besonders deutlich. Sie brachte die Überwindung des Expressionismus zu Gründen eines neuen Realismus, und zwar mit einer sozialkritischen Thematik. Ich möchte Sie nur an sein aufregendstes und überragendstes Blatt, den Tod des Sekretärs einer Kaltnadelradierung über 1922 erinnern, die übrigens als einziges Blatt Bernhard Kretschmers in der Ausstellung Entartete Kunst im Lichthof des 19. Jahres, des neuen Rathauses Aufnahme fand. Ende 1923 fanden die Darstellungen figuraler Kompositionen mit sozialkritischer Thematik in der Grafik ein vorläufiges Ende und Kretschmer wandte sich zwei neuen Themenkreisen zu, dem Porträt und dem Architekturstück. Auch hier besprengte er sich ausschließlich auf die kalte Nadel. Ein stärkerer Kontrast dieser real abtastbaren Blätter zu seinen expressionistischen Experimenten und der expressionistischen Zeitstieligkeit ist kaum denkbar. Heute, nach mehr als 50 Jahren, erscheinen sie uns in ihrer kristallinischen Klarheit als klassische Meisterwerke der 20er Jahre. Leider hat Kretschmer nie die Mittel, größere Auflagen gehabt zu drucken. Ein großer Teil der Platten wurde in seinem Atelier auf dem Antonsplatz im Kriege mit zerstört. Die in der Grafik gewonnenen Erkenntnisse der Realität verwirklichte Bernhard Kretschmer seit 1923 in seiner Malerei. Mitten in dem bedeutendsten grafischen Schaffen, das ihn ganz gefangen hatte, war ihm die Gefahr der Verengung klar geworden, die für ihn die Konzentration auf die Linie mit sich gebracht hatte. So suchte er zur Fläche zurückzufinden und die Farbe wieder zu gewinnen. Damit begann er eine neue malerische Periode. Sie schloss die grafischen Gestaltungen nicht ab, sondern rückte sie nur in die zweite Linie. Kretschmers Gemälde entstanden in einem langen Wachstumsprozess. Er ließ sie meist in einem mehr oder weniger fertigen Zustand stehen, um sie später wieder vorzunehmen. Dieser permanente Reifungsprozess veranschaulicht seinen Wunsch, kein Werk aus der Hand zu lassen, wenn es ihm nach zeitlichen Abstande nicht als vollkommen erschien und er selbst an ihm die nötige Distanz gewonnen hatte. Kretschmer bereitete seine Gemälde vor Beginn der Arbeit genauestens vor. Sie wuchsen aus einer Fülle von Skizzen und Zeichnungen, die er in seinem Thema zusammentrug oder auch nach Modellen im Atelier erarbeitete. Dies gilt vor allem für die Kompositionen. Diese entstanden im Atelier, während er die Landschaften meistens vor der Natur anlegte und sie von einem gewissen Vollendungsgrad an im Atelier zu Ende führte. Es gibt aber auch Landschaften, meist kleineren Formats, vor allem in der späteren Zeit, die insgesamt vor der Natur entstanden, à la prima gemalt sind und nur noch geringfügige Korrekturen erfuhren. Einen Übergang von der expressionistischen Periode bringt das Gemälde Feuerrüppel vom Jahre 1922. Die ersten vollendeten Gemälde des neuen Stils sind die beiden Döbelner Ansichten von 1925 in der Galerie Neue Meister. Im Vergleich zu den grafischen Werken ist ihre verwandte Entwicklung zu bemerken. Die strenge Lineatur wird noch beibehalten, die Palette wird hell, die Farben leuchten reich akzentuiert. Der malerische Vortrag ist delikat, es sind die ersten Kabinettstücke Kretschmerscher Malerei. Wer die diffizile Entwicklung der Gemälde erlebt hat, kann verstehen, dass er seine Werke teuer zu verkaufen suchte. Er weigerte sich mit Schnellmalern zu vergleichen, die in ein oder zwei Tagen ihre Bilder herunterstreichen. Zudem liebte er seine Bilder und hätte sie am liebsten alle behalten, um sie an eines Tages damit die Welt zu überraschen. Denn er zeigte sie auch nicht gern, und es war in seinen frühen Tagen nicht leicht, in sein Atelier zu kommen. Als man ihn wieder einmal bedrängte, sich von einem Bild zu trennen in Berlin und nach dem Preis fragte, sagte er endlich, vier Dudas. Die folgenden Jahre in Gostritz sind die fruchtbarsten und schöpferischsten eines Lebens geworden. Jetzt entstanden die bedeutendsten seiner Gemälde, wie das Schlachtfest in Binder und die Reunion in Niederbeuritz, war bis dahin ein hochgeschätzter Grafiker gewesen und hatte auch als Maler Ansehen gefunden, gelangte er 1926 auf der Dresdner Kunstausstellung zu internationalem Ansehen. Man zeigte hier von ihm nicht weniger als 4 Gemälde, die höchste Zahl, die von einem Dresdner Künstler überhaupt ausgestellt wurde. Unter diesen Gemälden war auch das Porträt von Susanne, das glanzvollste, das er von ihr gibt, und vielleicht das bedeutendste Bildnis, was Kretschmer überhaupt gemalt hat. Ja? Er stellte Susanne frontal, gesehen im Morgenrock, vor einem neutralen, in köstlichem Rosa gehaltenen Grund. Beispiele für seine souveräne Landschaftsmalerei sind Nödnitz im Winter und das hier gezeigte Gemälde der Wielisch schon aus dem folgenden Jahrzehnt. Ein besonderes Ereignis bleiben die Kompositionen, deren Inhalt er, wie auch in seinen Radierungen, aus dem kleinen bürgerlichen Leben nahm. Ich erinnere Sie noch einmal an das Schlachtfest im Winter, an den Gasthof in Niederpeuritz, an das Liebespaar in der Gaststube, an den gebetenen und ungebetenen Gast oder an das Bild von der Konfektion. Nach der so erfolgreichen internationalen Kunstausstellung 1926 spielte Kretschmer eine hervorragende Rolle in der Repräsentation der jungen Kunst. Er gehörte jetzt zu den profiliertesten Verfechtern künstlerischen Geschehens seiner Generation. Es ging ihm in seinen Werken um die Verwirklichung eines allgemeinen humanen Anliegens. Er forderte von den Aussagen eines Künstlers, dass sie Gleichnisse für ein allgemeingültiges Verhalten seien. Seine Weltsicht war vom Optimismus getragen. Für ihn blieb die Welt mit gutem Willen in menschlicher Würde gestaltbar. So wollen viele seiner Bildschöpfungen nicht nur gute Malerei, sondern zugleich auch Lehrstücke, Weltbilder sein. Das Ende der 20er Jahre war durch die Wirtschaftskrise bestimmt, die vor allem auch den Künstler in tiefstes Elend stürzte. Die meisten lebten von Arbeitslosenunterstützung. Hier gelang es dem immer kämpferischen Bernhard durchzusetzen, dass die Künstler von dem Gang zum Arbeitsamt zur Bläke, wie sie hier sagten, befreit wurden und ihre bescheidene Summe monatlich erhielten. Kretschmer wendete sich aber auch hier gegen die Gleichmacherei. Er wollte dafür sorgen, dass die wirklich schöpferischen Kräfte vor allem gefördert wurden. Wer diese wirklich schöpferischen Kräfte waren, darüber war natürlich keinerlei Klarheit zu erlangen. 2 Bernhard-Anekdoten aus der schrecklichen und turbulenten Zeit der wirtschaftlichen Rezession mögen angemerkt sein. Oberbürgermeister Kühls, müde des ewigen Streites um die Verteilung der zu geringen Ankaufsmittel, schlug vor, auf die Ausstellung der einzelnen Verbände Verzicht zu leisten und eine Gesamtausstellung unter seiner Leitung und mit je einem Vertreter der Akademie in Person von Professor Lyrisch und der Museen in Person von Professor Hähnel zu veranstalten. Da sprang Kretschmer auf und sagte, das wird eine schlürische Hähnelkülze. Anlässlich einer anderen Sitzung sagte einer der akademischen Vertreter, ich glaube es war Richard Müller, zu dem opponierenden Bernhard, viele Hunde sind des Hasen tot. Darauf Bernhard, ihr habt euch selbst Hunde genannt, aber wir sind keine Hasen. Kretschmer schloss sich zunächst 1930 mit einer kleinen Gruppe zur Aktion zusammen, aus der dann zur Realisierung seines Wollens 1932 die neue Dresdner Sezession mit einer größeren Reihe gleichstrebender Künstler herauswuchs. In den beiden erhaltenen Ausstellungskatalogen der Sezession dokumentierte er auch in Worten sein künstlerisches Wollen. Herr Junge wird Ihnen das dann vortragen. Sein künstlerisches Wollen verurteilte ihn nach 1933 zum Schweigen. Er gehörte zwar nicht zu den Verfolgten, doch wurde seinem aktiven Streben auf kulturpolitischem Gebiet ein Ende bereitet. In seiner künstlerischen Gestaltung blieb er von den Ereignissen unberührt. Konsequent setzte er seinen Weg fort. Tief erschütterte ihn 1941 der Tod Susannes, die bis zu seinem Tode seinen bis zu ihrem eigenen Tode sein inneres Leitbild geblieben ist. Als 1942 auch ihm der Einberufungsbefehl drohte, konnte ihn der Redner mit Edmund Kästung und Erich Fraß nach Krakau zum Malen einladen. Er blieb in Galizien und verbrachte noch auch dort die folgenden Sommermonate 43 und 44 in der Umgebung von Nadwana und der Ander Bistritza. Hier war er sicher, aber doch vor militärischen in Zugriff. Zum ersten Male erlebte er nach seiner spanischen Reise von 1913 eine fremde Landschaft, deren Reichtum ihn innerlich beglückte und zur Arbeit anregte. Das Ereignis der Zerstörung Dresdens traf ihn, der mit der Stadt so innig verbunden war, tief. In seinem Atelier verlor er einen Teil seines Frühwerkes und die meisten der grafischen Platten. Doch blieb die Friebelstraße als Quelle seiner Kraft erhalten. Er schrieb damals über sich: versunken in mich und die Logik im Geschehen meines Lebens traumhaft betrachtend, beschaue ich die immer wieder sonnige Landschaft durchs offene Fenster meiner abseitigen stillen Wohnung. Umschwebt von harmonischen Geistern spinnen in mir neue Gestaltungen und glückhaftes Empfinden verbindet sie mit Anfang und Ende, mit dem schönen, sichtbaren Nichts. Es war ein neuer Anfang. 1946 besuch er das Atelier im zweiten Stock auf der Brüdischen Terrasse, das er bis zu seinem Tode innehatte. Schon in Galizien hatte Kretschmer begonnen, Bilder à la prima zu malen. Jetzt setzte er das teilweise fort, blieb aber auch dabei, diese langsam wachsen zu lassen. Er holte auch erneut alte Stücke hervor, wie Hans und Martha von 1926 hängen draußen, um sie weiterzumalen. Jetzt begann er auch wieder mit der kalten Nadel zu radieren, beschränkte sich aber dabei auf das Porträt und auf eine Reihe hervorragender Selbstbildnisse. Ja? Die Gemälde blieben im Wesentlichen die gleichen, nur die Farbigkeit unterzog sich einer leichten Wandlung. Die Palette wurde im Laufe der Jahre immer heller. Kretschmer hatte längst seinen eigenen Stil gefunden und sah keinen Grund mehr, ihn zu verändern. Seit er den Expressionismus so heftig von sich abgeschüttelt hatte, interessierten ihn die neuen Stilphänomene, die die internationale Welt ja so leidenschaftlich beschäftigten, nicht mehr. Jetzt ging er auch auf Reisen. 1952 finden wir ihn mit Wilhelm Lachnit, Karl Kröner und seiner zweiten Gattin, Frau Hilde Stiljanow, die sie ja als großartige Malerin selbst schon erlebt haben, an der Ostsee. Sie war im Übrigen auch seine einzige Schülerin. 1954 und 1955 folgten die großen Reisen nach China und der Sowjetunion und im letzten Jahrzehnt finden wir ihn fast alljährlich in Bulgarien am Meer. Er besuchte auch die Bundesrepublik. Nicht, dass er jetzt reiselustig geworden wäre. Es gab meist vorher Katastrophen und hinterher die Feststellung, dass er besser zu Hause geblieben wäre. Das Werk wuchs und wuchs. Fast täglich entstanden neue Zeichnungen. Dabei blieb er völlig frei und unabhängig. Niemals nahm er einen Auftrag an und suchte ihn gar zu erhalten. Sie können das Bild ja später kaufen, wenn es Ihnen gefällt, war seine Meinung. So entstand auch sein letztes Dresden-Bild über den Höhen der Stadt, das neulich mit in Amerika war. Nach einem Jahr fertig wurde, nachdem dieser Auftragsantrag an ihn gestellt wurde und das dann unvollendet auf der Staffelei zurückgeblieben ist. Wer das Atelier kannte, weiß, dass man sich ihm nur mühselig einen Weg bahnen konnte. Die alten Gemälde standen übereinander geschichtet und verstaubten in einem finsteren Raum der Akademie. Sich dort durchzuarbeiten, schien fast aussichtslos. Die Zeichnungen lagen auf dem Boden und sahen teilweise grausam aus. Kretschmer pflegte nicht sein Werk. Er war immer auf Neues bedacht. Seit seinem Tode hat sich nun seine Frau an diese überaus schwere Arbeit gemacht, das Werk zu ordnen. Es wird eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Kretschmer war wohl auf allen Ausstellungen seit 1945 vertreten, hat aber zu seinen Lebzeiten zu keiner Kollektivausstellung gebracht, trotz vieler Versuche von dritter Seite. Hatte er früher diese abgelehnt, um eines Tages mit einer Sensation aufzuwarten, so wollte wohl im letzten Jahrzehnt die Last der Ordnung seiner Werke und die Gestaltung nicht mehr auf sich nehmen. Er verwies den Mann immer darauf hin, dass ein Teil seines großen Werkes, das für seine eigene Dokumentation im Entscheidenden erschien, zerstört worden war. So kam es erst 1974 zu der Ausstellung in der Nationalgalerie Berlin und nachfolgend in der Kunsthalle in Rostock. In Dresden war es immer nur die Galerie Kühl, die sich in den letzten Jahrzehnten seines Werkes annahm. Hier liegt ein schweres, ja unfassbares Versäumnis der Galerie Neue Meister vor. Es müsste ihre dringendste Aufgabe sein, eine systematische, wissenschaftlich fundierte und erarbeitete Ausstellung von Bernhard Kretschmer, diesem dresdnerischsten der Dresdner Künstler, durchzuführen. Es gab noch einen weiteren Grund für Bernhard Kretschmer, auf eine umfassende Ausstellung zu verzichten. Er hatte neben der Malerei einfach keine Zeit, denn er musste wirken. Es hat eine Periode gegeben, wo er dieses sein Wirken für wesentlicher hielt als das Malen selbst. Er hat das in den unendlich vielen Briefen, die er schrieb, und den Reden, die er an vielen Orten hielt, ausgesprochen. Er konnte den Pinsel hinlegen, zu seiner Versammlung gehen und zurückgekehrt an gleicher Zelle weitermalen. Eine bewundernswürdige Sache. Seine leider fast unleserlichen Briefe sandte er alle, von denen er glaubte, dass sie zu erziehen seien und helfen konnten, den schöpferischen Kräften den Weg zu bereiten. Damit es der Adressat leichter habe, schenkte ihm Außenminister Dr. Bolz eine Schreibmaschine. Von dem, was ihm im Besonderen am Herzen lag, hören wir heute noch durch Herrn Junge von ihm selbst. Ich fasse zusammen. Bernhard Kretschmer war eine schöpferische Gesamtpersönlichkeit. Er ist nicht nur aus Dresden in den Jahrzehnten der Jahrhundertmitte wegzudenken, sondern er ist eine gesamtdeutsche Erscheinung. Er war Maler, Mahner und Lehrer. Zuletzt war er ein Weiser. Vielleicht kann seine künstlerische Äußerung von ihm, keine künstlerische Äußerung von ihm sein Wesen besser verdeutlichen als einer der vielen Lehrstücke, die den Titel trägt. Die Fantasie überfliegt das Land der Intellektuellen, das als großartiges Wandbild gedacht war. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.
Noch Gelegenheit nehmen, Herrn Dr. Löffler ganz innig zu danken für die Treue, die er Bernhard Kretschmer in all den Jahren gehalten hat, in selbstloser Weise. Hat er uns immer geholfen und deswegen fühle ich mich bewogen, ihn nochmals ganz herzlich für alles Gute, Wahre und Liebe zu danken.